Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hello, das ist der Kompressor Podcast. Ich bin Busat Yam und ich grüße alle Außerirdischen. Richtig gehört. Es geht um die Voyager Golden Records. Ich gebe gerne noch mal einen kurzen geschichtlichen Exkurs für alle, die nicht sofort im Bilde sind. 1977 hat die NASA mit den Raumsonden Voyager 1 und 2 ihre Golden Records ins All geschickt. Datenplatten ähnlich wie Schallplatten mit Bild- und Audioinformationen, darauf Klänge, Wissenschaft, Gedanken und Gefühle. Die Platten wurden als Botschaften an Außerirdische erstellt, in der Hoffnung, dass sie etwas von uns Menschen erfahren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist. 500 Millionen Jahre haben die Aliens Zeit, jetzt die Golden Records zu entdecken. Sollte es uns Menschen bis dahin nicht mehr geben, hätten wir so zumindest einen Beweis unserer Existenz geschaffen. Künstler Lukas Matte sagt allerdings, dass Team, das die Platten damals kuratiert hat, bestand ausschließlich von weißen Männern. Und das muss man vor dem Hintergrund der Infragestellung von Eurozentrismus und der Kritik an Herrschaftsverhältnisse neu verhandeln. Es muss also eine Neufassung her. Herr Matte, erstmal grundsätzlich, was fasziniert Sie denn an den Golden Records, also den Datenträgern, die durchs All fliegen und von Außerirdischen entdeckt werden wollen, sollen?
Genau, was interessiert mich daran? Vielleicht vorher nochmal, das ist vielleicht im Text der Claim nicht ganz richtig gewesen von uns aus, vielleicht auch schon. Es waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 4 weiße Männer, US-Amerikaner, wenn man das so nennen möchte, und 2 Frauen, wobei witzigerweise die eine war die damalige Ehefrau von Carl Sagan, dem quasi Kurator, Autor des Projekts. Und die zweite war die dann baldige, folgende, ich glaube, dritte Frau von Carl Sagan. Also war eine kleine Gruppe von Menschen, die teilweise auch noch privat miteinander verbandelt waren. Mhm. Ja, und das Spannende an dem Projekt ist natürlich damals auch schon, muss man sagen, was die NASA ja immer schon gut konnte, damals wie heute, ist ja Marketing. Ja, also auch wenn sie heute den Rover auf den Mars schicken, machen sie schnell eine Spotify-Liste, wo wir die Sounds des Mars hören können. Also NASA war schon immer gut darin, zu ihren ganzen großen, auch teuren Projekten Marketing gleich mitzuliefern. Genau, das war damals nicht so wahnsinnig viel anders. Carl Sagan war so eine Art Welt- oder Naturwissenschaftserklärer der Zeit, extrem populär. Und dass er davon Wind bekam, dass diese Voyager-Sonden losgeschickt werden würden, da gibt es tolle, tolle Stories. Also es gibt so eine Art 2 Menschen. Manche kennen die Voyager und die Golden Record-Geschichten und denen geht immer ein Leuchten auf in den Augen und andere so, what? Worum geht's dabei? Und das Schöne ist aber, dass es eigentlich so total irre Stories hat. Also die NASA hat halt relativ zufällig vielleicht entdeckt, dass es eine bestimmte Planetenkonstellation gab, mit der man halt ausnutzen, die Schwerkraft der Planeten quasi an den Rand des Sonnensystems käme. In einer bestimmten Konstellation, die nur so alle 140 irgendwas Jahre eintreten würde. Genau, und das wollte man ausnutzen. Und es gibt auch die Story, dass die Wissenschaftler, meistens Männer, innen vielleicht auch, die daran gearbeitet haben zu der Zeit, gesagt haben, okay, wir verkaufen quasi den Geldgeber in der Regierung, verkaufen wir, dass wir nur bis zum Pluto oder Ähnlichem fliegen. In Wirklichkeit wissen wir, aber wir können schon weiter hinaus. Mhm. Wir können in die in den interstellaren Raum.
Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, selbst eine neue künstlerische Neuauflage zu schaffen?
Genau, also wenn man drüber nachdenkt, eben diese irre Geschichte, dass jetzt wirklich die beiden Voyagers haben jetzt die Heliosphäre verlassen vor ein paar Jahren. Also die sind jetzt jenseits auch des Einflusses unserer Sonne. Man nimmt so an, dass sie in 40 bis 42.000 Jahren am ersten Stern vorbeikommen können. Wenn man sich das vor Augen führt, das sind einfach die menschengemachten Objekte, die am weitesten draußen sind und gleichzeitig sind sie super menschlich entstanden, eben aus diesen privaten Zusammenhängen, aus auch diese US-amerikanische Schutzpe, würde ich sagen, also dass dann 5, 6, 7 Leute gesagt haben, okay, wir entscheiden, was draufkommt, was sie auch teilweise eingespielt haben, also diese ganzen sehr schönen Beliebigkeiten oder Zufälligkeiten. Und diese irre Perspektive, dass das vielleicht, wie Sie sagten, das Einzige ist, was von uns irgendwann mal bleibt. Naja, und ich bin als Künstler, mich interessiert es immer sehr, mit vielen Menschen zu tun zu haben, die anders sind als ich, die ich vielleicht auch nicht per se verstehe. Oder wir machen immer sehr viel partizipative, recherchebasierte Projekte. Und für mich das, als ich vor ein paar Jahren nochmal anfing, da hinzuschauen an diese Vorgänge um die Golden Record, mich das sehr interessiert hat, zu sagen, hey, wie können wir das heute neu aufnehmen? So, also wir sagen, wir machen ein Remastering. Und da stellen sich natürlich sehr schnell ganz viele zentrale, spannende Fragen, nämlich wer trifft die Entscheidung, was kommt drauf, wo wird es hingeschickt auch, wollen wir es immer noch ins Weltall schicken oder man könnte auch sagen, dass wir es postapokalyptisch vielleicht auf der Erde hinterlassen jetzt, also wir haben ja diese ganzen Krisendiskurse, nicht zu Unrecht zurzeit, Frage, wie lange es uns hier noch gibt als intelligente Wesen und diese ganzen Diskurse und Fragen sehr konkret zu verhandeln mit sehr vielen verschiedenen Menschen, das ist so der Kern des Projekts.
Genau, Sie veranstalten dafür an verschiedenen Orten Versammlungsabende, Assemblies. Wer darf da alles dabei sein?
Dürfen darf jede. Die Idee ist, dass wir mit diesen Assemblies an konkrete Orte gehen, wo eine bestimmte Community schon anzufinden ist. Also wir haben angefangen zum Beispiel hier im Tierheim in Berlin, das draußen bei Lichtenberg ist Europas größtes Tierheim. Wir sind deshalb dort hingegangen, zum einen, weil es so eine Science-Fiction-Architektur hat. Da sind auch schon mehr oder weniger gute, ehrlich gesagt, Science-Fiction-Filme gedreht worden. Ist wie so ein gelandetes UFO selbst. Riesig groß, weil uns da halt Fragen von Speziesismus interessiert haben. Also eben auch damals wurde auf die alte Platte, wie ich heute sage, wurden eigentlich so Bilder von Natur drauf getan. Die sind alle harmlos, die sind hübsch, die sind schön. Und wenn Tiere vorkommen, sind das Schimpansen oder ähnliche, die uns jetzt nicht unangenehm sind. Und uns interessiert natürlich auch, wie eine Repräsentation ausschauen würde von Lebewesen, die jetzt vielleicht nicht nur menschlich sind. Wir machen heute Abend weiter im Satellitenlabor der TU Berlin, hier im Ernst-Reuter-Platz. Auch schön, weil auch für mich, der ich schon sehr lange in Berlin unterwegs bin, künstlerisch und auch hier lebe schon lange, für mich das auch neu war, dass seit 30 Jahren tatsächlich in Berlin schon Satelliten gebaut werden. Und da sind wir heute zu Gast bei der Community dort. Und das Schöne daran ist wiederum, das sind Leute aus aller Welt, die zum Studieren nach Berlin kommen und Satelliten bauen.
Ja, auf Ihrer Homepage, da schreiben Sie unter anderem vom verdunkelten Hintergrund des permanenten Rauschens, von Krisendiskursen, ängstlichem Stolz und so weiter und so fort. Offensichtlich vor allem auch poptechnologischem Optimismus der westlichen 70er Jahre, der sozusagen abgeschafft werden soll. Ich würde aber sagen, komplett erledigt scheint er ja noch nicht, wenn er auch vielleicht sich privatisiert hat. Also wenn man sich da die Space-Projekte von Elon Musk oder auch Richard Branson anschaut. Was ist der Unterschied zur Voyager-Ära?
Es ist super, oder? Haben Sie das gesehen? Also wenn die Herrschaften dann mit ihren privat finanzierten Raketen fliegen zurück.
Absurd.
Ich fand's so cool, weil wenn sie da zurückkommen, dann versuchen sie natürlich alle diese großen Zitate, die wir halt aus den 70er von den ersten Astronauten kennen, versuchen sie irgendwie nachzustammeln, nachzumachen. Irgendwie, weil sie denken, das ist jetzt ein historical moment, ich muss das jetzt auch tun. Gleichzeitig sieht man einfach private Unternehmer, die es halt ermöglicht haben. Ich fand es ja toll, als dann der Amazon-Chef dann den ganzen Mitarbeitern, auch uns Kundinnen, gedankt hat dafür, dass wir eigentlich diesen Flug ermöglicht haben. Ich dachte, also spätestens jetzt sollte ich mal meine Einkaufsgewohnheiten verändern, die jetzt auch vorher schon anders waren. Naja, also die poptechnologische Optimismus der 70er, ich glaube schon, dass sich das verändert hat insofern, das ist jetzt auch gar nicht so unernst. Es gibt auch durchaus, wenn man sich Accelerationismus oder andere Theorien der Gegenwart anschaut, ist ja eigentlich, dass das, was da noch verfolgt wird, sind eigentlich alte Modelle, das ist eigentlich wie aus den 50ern, also auch diese comicartige Fantasie, Männer steigen in Raketen, in große längliche Raketen und fliegen zu den Planeten. Und es ist ja auch immer noch, weil Sie das eingangs sagten, es ist eigentlich ein Bild von Kolonialisierung des Weltraums. Also die Logik ist immer noch dieselbe, es sind jetzt halt nicht die der westlichen Welt unbekannten Kontinente, die dann scheinbar behauptetermaßen leer gewesen seien, der Ausbeutung freigegeben. Jetzt ist halt die Fantasie, sind halt die Planeten. So, und die Fantasie ist tatsächlich ja auch dann dort quasi Schwerindustrie auszulagern und dann die Güter auf die dann hoffentlich nicht mehr so verschmutzte Erde zu bringen. Also all das, das sind eigentlich sehr alte Modelle.
Eine letzte kurze, schnelle Frage. Wären Sie für ein Ende der Menschheit? Weil das heißt auch weiter auf Ihrer Seite, doch welche Lust und Hybris steckt auch in der Angst vorm Verschwinden der eigenen Spezies?
Ja, nein, ich bin natürlich nicht fürs Ende der Menschheit. Das Schöne ist ja, wenn man so diese etwas melancholische Frage hat, wie wollen wir erinnert werden? Das ist auch das Zentrum des Projekts. Gleichzeitig in diesen Assemblies immer wieder deutlich wird, wie viel Kreativität und Kollaboration und Möglichkeiten in uns Menschen eigentlich stecken. Und das ist eigentlich auch das, was wir da hervorholen.
Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es natürlich über unseren Podcast. Findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.